NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
Niedersachsen gilt unter den Bundesländern als Agrarland Nummer 1. Zu den wichtigsten landwirtschaftlichen Erzeugnissen zählen Schweine, Geflügel, Eier, Getreide und Milch. Landwirte, die Milchkühe halten, haben aber zwei harte Krisenjahre hinter sich.
Weil der Milchpreis zu niedrig ist und die Politik auf diesem Gebiet versagt hat, dass sie die Bauern nicht unterstützt hat.
Ist vielleicht wie damals mit den Butterbergen, einfach zu viel produziert.
Ich habe mich mit dem Thema noch nicht ernsthaft befasst, da ich auch gar nicht so viel Milch konsumiere.
Also ich weiß nur, dass die Erzeuger die Milchhöfe im Prinzip draufzahlen, was einem in der Seele wehtut.
Problem ist ja, dass der Verbraucher nicht viel bezahlen will.
Es sind einfach zu viele Milchkühe da, die viel zu viel Milch geben. Der Verbrauch wird dann dadurch immer billiger.
Warum geben einige Landwirte auf? Was tun andere, um aus der betrieblichen Krise herauszukommen? Und wer müsste welches Problem anpacken, damit auch kleinere Milchbetriebe in Niedersachsen eine Zukunft haben? Darum geht es heute Abend in Reportagen und in Gesprächen mit Experten. Am Mikrofon begrüßt sie Brigitte Lehnhoff. Der 1. April 2015 war für Milchbauern ein einschneidendes Datum. Die Europäische Union schaffte damals die sogenannte Milchquote ab. Mit der Quote war festgelegt worden, welches Land in der EU wie viel Milch produzieren durfte. Das können Landwirte nun selbst entscheiden. Doch viele profitierten von der neuen Freiheit nicht. Bundesweit haben mehr als 5.600 Milchbauern aufgegeben. Auf Platz 3 der Rangliste Niedersachsen. Mehr als 700 Betriebe haben die Milchproduktion eingestellt. Auch Alf Müller hat sich zu diesem Schritt entschlossen. Anfang April auf seinem Hof in Kampe, einem Ortsteil der Gemeinde Ottersberg bei Bremen. Ein Bekannter schaut kurz vorbei, möchte etwas besprechen. Das ist schnell geklärt. Müller, leger gekleidet mit Jeans und grünem Pullover, geht quer über den Hof zum Kuhstall. Das Tor ist weit geöffnet.
Ja, hier sind wir im Boxenlaufstall. Wir haben hier 130 Liegeboxen. Wir haben hier immer zwischen 120 und 140 Kühe gehalten. Die haben wir hier eben gemolken. Und dann irgendwann, ja, da hatte der Spaß ein Loch. Einfach weil die Erlössituation sich so entwickelt hatte, dass wir eigentlich nicht so recht mehr davon leben konnten.
Der große Stall ist leer. Und es ist bedrückend still. Die letzten Tiere sind im März abgeholt worden. Als Müller davon erzählt, glänzt es in seinen Augenwinkeln verdächtig. Aber der kräftige 2-Meter-Mann versucht, Haltung zu bewahren.
2008 hatten wir schon mal eine ähnlich schlechte Erlössituation. Wir haben damals 22 Cent für unseren Liter Milch bekommen. Wenn man irgendwo Gestehungskosten von 30, 32 Cent hat und Sie wissen, dass in einem Betrieb in dieser Größenordnung mit fast 1 Million Liter Milchproduktion 1 Cent Milchgeld 10.000 Euro im Jahr sind, dann können Sie sich ungefähr vorstellen, was wir die letzten beiden Jahre durchgemacht haben bei einem Milchpreis von 20 Cent und immens gestiegenen Kosten. Da haben wir also irgendwo Löcher gegraben. Ich weiß nicht, wann ein normal wirtschaftender Betrieb diese Löcher wieder stopfen kann. Wie lange brauchen wir einen Milchpreis von 40 Cent, der für mich utopisch ist, um ein solches Defizit wieder auszugleichen? Für uns gab es eigentlich nur diese Entscheidung.
Geplant war, dass der älteste Sohn den Hof übernimmt, erzählt Müller. Doch der habe abgewunken, mochte sich eine Zukunft unter so viel Druck nicht vorstellen.
Da ist eigentlich das Herzstück, der Melkstand.
Müller geht weiter zu einem Gebäude, dem schon von außen anzusehen ist, dass es in jüngerer Zeit gebaut wurde.
Das ist eigentlich der Hauptarbeitsplatz meiner Frau gewesen hier. Den Melkstand haben wir, wann haben wir den gebaut? 2005? Das war eigentlich ein relativ neues Konzept. Wir haben uns Ställe in Dänemark angeguckt und das gefiel uns unheimlich gut, dieses helle, offene, ebenerdig zu begehende. Ja, Es ist eigentlich schade, dass dieses Gebäude jetzt wahrscheinlich leer stehen wird. Und diesen Beton, der hier verbaut worden ist, umzubauen, wird schon eine ganz schöne Nummer werden. Aber wie gesagt, kommt Zeit, kommt Rat.
Vom Doppelzehner Melkstand geht es weiter in die sogenannte Milchkammer zum Tank.
So, hier ist dann die Milch gelagert worden. In dem Tank hier, wenn wir das mal, dann geht da noch eine Ecke weiter hin.
An der Tür zur Milchkammer hängt noch ein länglicher Zettel mit einer Kolonne von Zahlen. Das waren die zuletzt abgeholten Milchmengen, sagt Müller, täglich vom Fahrer der Molkerei notiert. Beim Stichwort Molkerei bricht dann doch noch der ganze Frust aus ihm heraus.
Und das hat mich unheimlich betroffen gemacht, dass meine eigene Molkerei, die ehemalige Nordmilch, heutige DMK, zu einem Preis, wo jeder Vertragspartner wusste, dass wir ungefähr ein Drittel aus dem Privatvermögen mitgeben müssen, mit den anderen Handelspartnern Kontrakte über ein halbes und ein dreiviertel Jahr abschließt. Das habe ich nicht verstanden. Zu einem solchen Preis so langfristige Kontrakte zu machen und diesen, entschuldigen Sie diesen Ausdruck, Scheißpreis so lange festzuschreiben, das habe ich nicht verstanden und das war auch ein Grund für mich mitzusagen. Diesen Markt möchte ich nicht mehr bedienen.
Die Preiskrise, die Abhängigkeit von der Molkerei, eine Öffentlichkeit, die zunehmend kritisch gegenüber Landwirten ist, immer mehr Vorschriften und Verwaltungsaufwand. All das hat Alf Müller zugesetzt. In dieser Situation bekam er aus der Baustoffbranche ein Jobangebot. Das begriff er als Chance.
Einfach nur als Chance, meinen Betrieb aufzugeben. Und wenn es mir nachher im Weserbergland irgendwann nicht gefällt oder ich die Aufgabe nicht packen könnte, ist es das immer noch wert zu sagen, es hat mir geholfen, hier den Schritt zu vollziehen und meinen Betrieb aufgeben zu können und das in Ruhe abzuwickeln.
Sagt der 55-Jährige in der Küche bei einem Becher Kaffee. Auch seine Frau Antje setzt sich dazu an den großen hellen Holztisch. Sie schaut betont sachlich zurück.
Und das ist das Schöne, dass wir drei alle zusammen den Entschluss gefasst haben, so wollen wir es nicht mehr. Und eigentlich geht es mir im Moment besser. Mein Mann und ich reden mehr miteinander, weil es entspannter ist, glaube ich.
Und das liegt vermutlich daran, dass auch Antje Müller einen Neuanfang gewagt hat. Nach 30 Jahren Melken, wie sie sagt.
Und ich habe mir eine Arbeit in der Nachbarschaft gesucht. Im April bin ich angefangen, in der Gärtnerei zu arbeiten. Wie mir das gefällt, kann ich noch nicht sagen. Ist alles neu, ist spannend. Ein Halbtagsjob und danach stehe ich dem Hof wieder zur Verfügung und stehe hier meinen Mann.
Und wie sieht es bei Landwirten im Bekannten- und Freundeskreis aus? Antje Müller sagt, dass sie die Ersten sind, die aufgegeben haben.
Also ich kenne Familien und Frauen, die tüchtig darunter leiden, dass die Situation so ist, wie sie ist und die den Schritt nicht wagen, weil oft eine jüngere Generation dranhängt, die eigentlich den Betrieb schon übernommen hat. Wo also zwei Generationen von diesem Hof leben muss. Und manchmal ist es ja auch so, haben wir auch im Freundeskreis, dass dann neu gebaut worden ist. Und die Schulden so hoch sind, dass die Bank sagt, ihr könnt nicht aufhören, ihr müsst weitermachen und zu unseren Bedingungen.
Diese Entscheidung ist jetzt einfach getroffen, dass wir die Reißleine gezogen haben. Aber zu den Bedingungen, dass wir schuldenfrei hier rausgehen und unser neues Leben selbst in die Hand nehmen können. Ohne irgendjemanden um irgendetwas zu fragen.
Wie kann ein Hof finanziell schwierige Zeiten überstehen? Wie sollte ein Landwirt für das Alter vorsorgen oder die Familie gegen Risiken absichern? Wie lässt sich eine Hofübergabe vernünftig abwickeln? Schwierige Fragen, auf die es keine schnellen Antworten gibt. Unterstützung bietet die Landwirtschaftskammer Niedersachsen. In jeder ihrer 11 Bezirksstellen gibt es Ansprechpartner für die sozioökonomische Beratung. Anne Dirksen leitet diesen Arbeitsbereich. In Oldenburg, am Sitz der Landwirtschaftskammer, habe ich sie besucht und zunächst gefragt, welches Thema zurzeit in den Beratungen ganz oben ansteht.
Die Konsequenzen der Preiskrise in der Landwirtschaft. Stichwort Milchkrise, da war es ja besonders deutlich, aber auch in anderen Produktionsbereichen sind die Einkommen nicht immer zufriedenstellend gewesen oder auch noch nicht, sodass da der Ansatz ist, zu gucken, wie kommt ganz individuell diese Familie auf diesem Betrieb mit dieser Situation zukünftig zurecht. Selbst wenn die Milchpreise zum Beispiel gestiegen sind, ist ja deswegen noch nicht das Einkommen und das Vermögen nachhaltig gesichert. Da müssen andere Anpassungsszenarien noch erfolgen und das ist jetzt die Hauptaufgabe der sozioökonomischen Beratung zurzeit.
Anpassungsszenarien entwickeln. Das heißt, ganz unterschiedliche Überlegungen anzustellen, die alle darauf zielen, den Betrieb fit zu machen für die Zukunft.
Die Reserven, die wir verbraucht haben, wie kriegen wir die wieder aufgefüllt? Müssen wir unsere Produktion anders ausrichten? Können wir in der bestehenden Produktion was verbessern? Können wir unsere Finanzstrukturen verbessern? Stichwort zum Beispiel auch die Kredite unter die Lupe zu nehmen und Umschuldungen vorzunehmen oder auch ein weiteres Stichwort Versicherungsausgaben anpassen. Ja.
Eine ganz zentrale Frage für Milchbauern: Was ist, wenn der Milchpreis wieder sinkt? Wie kann man sich dagegen wappnen? Viele Milchbetriebe gehen dazu über, sich ein zweites Standbein zu schaffen, richten zum Beispiel eine Milchzapfstelle ein.
Eine Familie überlegt sich, einen Teil der Milch direkt zu vermarkten an den Verbraucher. Die stellen dann so ein Häuschen auf, da kommt dieser Automat rein, der auch regelmäßig gereinigt, desinfiziert und befüllt werden muss. Und die Leute, die da hinkommen, können sich dort Milch abholen. Diese Milch kostet meistens etwa irgendwie so um 1 Euro, also deutlich mehr als das, was die Molkerei auszahlt. Jetzt kann man aber nicht beigehen und sagen, na okay, das sind dann irgendwie 60 bis 70 Cent mehr, die ich pro Liter Milch kriege. Hochgerechnet ist das ein bombastisches Einkommen, sondern das ist immer nur ein kleines Zubrot.
Denn pro Arbeitstag muss mindestens 1 Stunde veranschlagt werden, nur um den Automaten zu pflegen und neu zu befüllen. Und ein Erfahrungswert besagt, dass pro Tag mindestens 20 bis 30 Liter Milch verkauft werden müssen, um bei der Rechnung auf plus minus null zu kommen.
Eine weitere Variante wäre, dass Familien sich überlegen, zusätzlich zu dem Milchvieh Feriengäste aufzunehmen oder dass sie sagen, wir bauen noch einen Hühnerstall, um eben Eier abzusetzen oder auch überlegen, wir machen jetzt noch mal mehr Richtung Ackerbau. Also innerhalb des Betriebes nach Einkommensalternativen suchen. Auch da geht es ja nicht nur darum, bringt das wirklich Geld mehr, sondern wie ist das mit der zusätzlichen Arbeit? Also gerade Milchviehbetriebe, viele Familien stehen schon am Anschlag mit ihrer Arbeitsbelastung, haben in den letzten Jahren zumindest kein Geld über gehabt, um Fremdarbeitskräfte einzustellen. Also da noch jetzt sich selber zusätzlichen Standbein zuzumuten, wo sie dann 1, 2, 3 Stunden mehr am Tag Arbeit haben, ist schon sehr, sehr gefährlich auf jeden Fall.
Eine dritte Variante, die häufig gewählt wird, um aus der Krise zu kommen: Familienmitglieder versuchen, außerhalb der Landwirtschaft zusätzlich Geld zu verdienen. So steigen etwa Ehefrauen wieder ein in ihren erlernten Beruf oder der Hofnachfolger arbeitet teilweise bei einem Lohnunternehmer.
Auch da ist die Gefahr der Selbstausbeutung groß, wenn die Arbeit insgesamt in Betrieb und Familie nicht umverteilt wird. Wenn man sagt, okay, das ist jetzt dein Problem, wenn du noch 4 Stunden am Tag in der Bank arbeitest, aber Hauptsache die Arbeit zu Hause läuft weiter. Und das darf auch nicht das Ergebnis sein.
Die sozioökonomischen Beraterinnen und Berater legen deshalb Wert darauf, dass bei Gesprächen über die Zukunft die ganze Familie mit am Tisch sitzt.
Und alle überlegen, wie kann das klappen, ohne dass da jetzt einer überfordert wird und in 2 Jahren zusammenbricht. Und da muss auf alle umverteilt werden oder man muss sich dann auch von arbeitsintensiven Bereichen verabschieden gegebenenfalls.
Und manchmal steht am Ende der Überlegungen auch die Einsicht, dass es sinnvoll ist, einen Schlussstrich zu ziehen. Anne Dirksen und ihr Beraterteam sprechen dann von einem geordneten Rückzug aus der Landwirtschaft. Also Schritt für Schritt den Betrieb verkleinern und parallel dazu neue Einkommensquellen erschließen.
Geordneter Rückzug heißt auch keine Spontanentscheidung. Das haben auch leider manche gemacht, die im letzten Jahr mit der Situation komplett überfordert waren und dann gesagt haben, so jetzt beim Viehhändler anrufen, alle Kühe, alle Tiere weg, ich höre auf. in diesem geordneten Rückzugsszenario muss immer der Steuerberater mitreden, damit nicht aus dem scheinbaren guten Ergebnis dann das Finanzamt sich noch tüchtig beteiligen kann. Und die Menschen müssen mitkommen mit dieser Entscheidung. Deswegen ist so ein geordneter Rückzug, der sich vielleicht über 2-3 Jahre verteilt, auch für die Menschen in der Regel leichter verdaulich, bekömmlich.
Denn, so die Erfahrung von Anne Dirksen, zu den finanziellen Problemen kommt oft das Gefühl, versagt zu haben, weil an den Höfen Tradition hängt.
Diese Tradition, auch die Verpflichtung gegenüber der vorigen Generation, den Generationenvertrag nicht mehr erfüllen zu können, das ist schon so eine harte Nummer.
Der jüngeren Generation hingegen falle es oft leichter, den Hof loszulassen.
Ich glaube, dass da bei der jungen Generation durchaus so ein Nachdenken stattfindet in Richtung so Work-Life-Balance, wie es immer so schön heißt. Was bietet mir das Leben eigentlich noch außer diesem Betrieb?
Wenn nun aber nach Jahrzehnten Arbeit auf dem Hof Frauen und Männer zu dem Ergebnis kommen, es geht nicht mehr, verdiene diese Entscheidung größten Respekt.
Das ist wesentlich schwieriger, so eine Entscheidung zu treffen, als zu sagen, okay, ich mache weiter, ich stock auf, ich baue noch einen Stall, ich schaffe noch 100 Kühe mehr. Also weiter auf den eingetretenen Pfaden, sondern wenn jemand sagt, ich gehe einen anderen Weg. Das ist eine sehr respektverdienende, anerkennenswerte Entscheidung. Und das kann man den Menschen vermitteln und versuchen, die Ängste zu nehmen. Es ist ja eine positive Begleiterscheinung, wenn man das überhaupt so sagen darf, der Krise, dass es gesellschaftsfähig geworden ist, aufzuhören. Das ist nicht mehr so ein Makel, ein Stempel, den man dann hat, du bist gescheitert, sondern der geht jetzt einen anderen Weg. Der ist nicht per se besser oder schlechter, das ist einfach ein anderer Weg.
Ein Sonntagnachmittag im Juni auf dem Hof Schröder in Rohr, einem Ortsteil von Deinstedt nahe Bremervörde. Tanja Schröder steht in ihrem kleinen Melkhus hinter der Theke und hat alle Hände voll zu tun. Milcheis zapfen, Kaffee einschenken, Kuchen schneiden.
Den backe ich alles selber, ja. Heute gibt es Rhabarber-Baiser, Käsekuchen, Erdbeerschnitte und einen Kirsch-Wachs-Sahne-Kuchen und Butterkuchen.
Manche Gäste kennen sich schon gut aus. Zielstrebig gehen sie zu den Kühlschränken, öffnen die verglasten Türen und bedienen sich.
Da gibt es alles rund um die Milch, Quark und Joghurt und Buttermilch und Milchshakes. Und jeder Gast kann sich im Prinzip selber bedienen und schmeißt das Geld vorne in eine kleine Kasse. Am Wochenende ist es manchmal ein bisschen schwierig, weil da viele Leute sind. Dann stehe ich lieber hier und helfe noch mal ein bisschen.
Der Touristikverband im Landkreis Rothenburg-Wümme hatte die Idee, dass Landfrauen auf ihren Höfen kleine Milchraststätten betreiben. Doch nicht alle, die zunächst bei dem Projekt mitgemacht hatten, sind noch dabei.
Ja, also sonntags ist das so ein guter 12-Stunden-Tag. Aber in der Woche sind das manchmal, kommt ein bisschen auf das Wetter an. Ne? Wenn das Wetter schlecht ist, dann kommen vielleicht nur 2 Gäste. Ja, dann macht man die Kühlschränke morgens voll und dann war's das. Ne? Also das dann, manchmal sind es eben auch nur 2 Stunden am Tag. Das ist je nach Wetterlage und je nach Gästeschar ganz unterschiedlich.
Im Freiluftcafé rund um das Melkhus sind alle Plätze besetzt. Unter Sonnenschirmen genießen große und kleine Gäste die entspannte Stimmung. Klaus Schröder entdeckt hier und da gute Bekannte, grüßt, wechselt ein paar Worte, geht dann über die große Spielwiese zum Stall, um dort nach dem Rechten zu sehen.
Ich denke mal, im vorigen Jahr, wo wir so schlechte Milchpreise hatten, da hat meine Frau mehr Geld verdient wie ich. Ob sowas denn eine Alternative ist für schlechte Zeiten, ich glaube, dafür ist der Umsatz nicht hoch genug.
Der Betrieb mit seinen 170 Kühen plus Nachzucht hat die Milchkrise überstanden, weil er ein tragfähiges zweites Standbein hat, sagt Schröder. 2009 investierte er in eine Biogasanlage nach der Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, kurz EEG.
Wir haben 2009 in eine Biogasanlage investiert. Das EEG hat uns die Möglichkeit gegeben, damals eine Anlage zu errichten, wo wir die Gülle mit vergären können und eben auch, ja gut, Feldfrüchte sowieso, Mais, Gras, Rüben. Und das ist dann eine zweite Stütze auch für den Betrieb geworden.
Nun ärgert sich der Landwirt allerdings über Politiker, die gegen den Biogasboom wettern, den sie selbst durch ihre Entscheidung gefördert hätten. Hinzu komme ein weiteres Problem, so Schröder.
Also das 2009er EEG mit dem Güllebonus war von der Vergütung her so interessant, dass jeder sich darauf gestürzt hat. Jeder wollte dabei sein und jeder hatte Angst, man hat nie wieder irgendeine Chance. Und dann sind so viele Anlagen gebaut worden, dass wir uns gegenseitig natürlich die Flächen knapp gemacht haben und auch teuer gemacht haben. Und diese Kalkulationen, die damals gemacht worden sind, die gehen heute eben nicht mehr auf, weil die Substrate, also das sind die Stoffe, die wir füttern, durch die Flächensituation also so sehr verteuert worden sind, dass die eine oder andere Anlage auch nicht rentabel laufen kann. Und damit ist wieder der Gewinn, den wir als Landwirte eigentlich haben wollen, durchgereicht worden an den, der Flächen verpachtet oder der sie hat. Ne?
Inzwischen sind Kinder in den Stall gekommen. Sie hocken vor der Kälberbox, strecken ihre kleinen Hände aus und wollen unbedingt eins der Kälbchen streicheln.
Oh, da können sie scheuern an den Bürsten. Die stehen da ja drin,
sagt ein Mädchen und zeigt auf eine dunkelbraune Box, den Tränkeautomaten für die Kälber.
Sie kriegen ja an dem Automaten ihre Milch. Da ist jetzt ein Kalb reingegangen und hinter der Wand, da steht ein Mixer. Der mixt Milchpulver und Wasser und dann ist das eben ja, wie Milch und dann saufen die da. Die holen sich also selber ihre Milch und wir brauchen da nicht mit dem Eimer hinlaufen und die trinken.
Wofür sind denn die Zahlen da?
Damit wir die auseinanderhalten können. Dahinter ist auch noch ein Computer, da müssen wir das immer eingeben alles.
Ach, wie viel Milch die am Tag
genau,
trinken.
Richtig. Und der Computer weiß denn, welches Kalb da gerade drin ist an der Nummer. Denn. Da ist ein Sender dran, hier unten.
Ah. Guck hier unten. Da sieht man den, das ist der Sender.
Also ist ganz klasse. Direkt an der Kuh. Schön, dass es das gibt und dass man das überhaupt darf.
Klaus Schröder freut sich über den Zuspruch dieser Mutter. Sein Hof ist immer offen für Gäste. Um das verzerrte Bild zurechtzurücken, das seiner Meinung nach die Presse allzu oft von seinem Berufsstand zeichnet. Und um gerade auch Kindern und Jugendlichen mehr Wissen über die Landwirtschaft von heute zu vermitteln. Ob die nächste Generation den Hof auch einmal so weiterführen wird? Klaus Schröder weiß es nicht.
Unser jüngster Sohn, der geht in die Richtung Landwirtschaft, macht jetzt Landwirtschaftsgymnasium, will auch eine Lehre machen. Er wird zwar Landwirt, aber ob er den Hof übernimmt, das ist eben die Frage. Oder ob der Hof, der noch interessant genug ist, ob der eben einfach genug abwirft. Ich denke mal, junge Leute werden in Zukunft auch einen Anspruch haben und wollen auch Geld verdienen. Und wenn aber die Rahmenbedingungen nicht passen, dann werden die sich anders entscheiden.
Zurzeit passen die Rahmenbedingungen nicht, meint Klaus Schröder. Jedenfalls nicht für Landwirte, die Milchkühe halten. Die Zukunft der meisten Betriebe sieht er skeptisch.
In Wirklichkeit verdienen ja nur vielleicht nur ein Drittel der Milchviehbetriebe auch Geld. In Wirklichkeit. Im Laufe der ganzen Jahre. Die meisten Betriebe, die leben von der Substanz, verfrühstücken die Abschreibung, investieren wenig oder können auch nicht mehr investieren, können da aber noch von leben. Die können ihren Lebensunterhalt bestreiten damit, aber das sind eben auslaufende Betriebe. Die können vielleicht in 10, 20 Jahren, 30 Jahren, dann können die nicht mehr mithalten und nicht mehr aufholen, weil andere so einen großen Vorsprung haben, das schaffen die nicht mehr.
NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
Landwirte unter Druck. Die Milchkrise ist noch nicht vorbei. Wer müsste welche Probleme anpacken, damit milcherzeugende Betriebe in Niedersachsen eine Zukunft haben? Darüber habe ich vor der Sendung im Studio mit folgenden Gästen gesprochen. Johanna Böse-Hartje, Vorsitzende des Landesverbandes Niedersachsen im Bund Deutscher Milchviehhalter, Ulrich Löhr, Vizepräsident des Niedersächsischen Landvolks, Ricarda Rabe, Landwirtschaftspastorin der Hannoverschen Landeskirche und mit Thomas Dosch, Abteilungsleiter Landwirtschaft im Niedersächsischen Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Zunächst habe ich Johanna Böse-Hartje gefragt, wie kommt eigentlich die Milch vom Bauern auf den Markt?
Die Bauern haben Verträge mit den Molkereien, in der Regel über 2 Jahre. Diese Verträge besagen weder was über die Menge noch über den Preis, sondern die Bauern liefern ab. Und innerhalb von 6 Wochen erfahren sie dann den Preis für ihre Milch. Also die Bauern haben selbst überhaupt keine Möglichkeiten, den Preis in irgendeiner Weise mitzubestimmen und auch nicht die Menge.
Das Bundeskartellamt nimmt ja nun diese Lieferbeziehung am Beispiel des Deutschen Milchkontors unter die Lupe und kritisiert unter anderem lange Kündigungsfristen für die Andienenden, die nachträgliche Festsetzung des Milchpreises. Was bei diesem Verfahren herauskommt, ist noch offen. Auf welchen Ausgang hoffen Sie?
Bisher ist es ja so, dass jetzt auch gerade beim DMK, also beim Deutschen Milchkontor, die Verträge weitgehend über 2 Jahre laufen. Das heißt, die Kündigung muss bis zum Januar erfolgen. Wenn sie später erfolgt, habe ich praktisch noch 3 Jahre, wo ich gezwungen bin, an diese Molkerei zu liefern. Und das muss geändert werden. Erstmal brauchen wir kürzere Kündigungsfristen. Wir brauchen Verträge über die Menge, Qualität und auch über den Preis. Und das muss im Vorfeld geklärt werden.
Herr Löhr, Sie vertreten das niedersächsische Landvolk. Auf welchen Ausgang hoffen Sie?
Also ich sehe es so, dass für beide Seiten auch eine mittelfristige Planung möglich sein muss. Und daher glaube ich, dass eine längerfristige Bindung für beide Seiten auch von Vorteil ist, weil auch das Unternehmen letztendlich auch kalkulieren muss, ob es denn am Ende 2 Jahre sein müssen. Darüber kann man sicherlich auch nochmal in Zukunft sprechen.
Der Bauernverband hat ja im Zusammenhang mit dieser Krise tatsächlich von Delle gesprochen. Von den Betroffenen wird das aber ganz anders empfunden.
Das haben wir ja von Anfang an gesagt, das ist keine Delle, das ist richtig ein Strukturbruch, der da passiert ist. Und wenn man jetzt mal guckt bei den Preisen, die jetzt im Moment erzielt werden, die liegen jetzt ja mal gerade über 30 Cent, das sind Preise, wo vielleicht gerade der Betrieb von im Gang gehalten werden kann. Aber wenn ich mir jetzt so Betriebe angucke, die auch investiert haben, die Rückzahlungen leisten müssen und eventuell auch noch, das hat ja auch ein großer Teil der Bauern, jetzt diese Liquiditätshilfen in Anspruch genommen, das heißt Darlehen aufgenommen, die zurückgezahlt werden, das ist bei diesen Preisen nicht möglich. Selbst die Kammer hat ja gesagt, ein kostendeckender Preis ist in etwa bei 43 Cent. Und das sind auch so die Zahlen, die wir auch immer veröffentlicht haben.
Herr Dosch, das Landwirtschaftsministerium wird wahrscheinlich sagen, wir warten das Verfahren des Bundeskartellamtes ab, den Ausgang. Dennoch, worauf hoffen Sie?
Wir hoffen, dass das Bundeskartellamt ernst genommen wird. Wir sehen es auch so, dass es eigentlich marktwirtschaftlich nicht den Gepflogenheiten entspricht, Vertragspartner in Verträge zu zwingen, ohne ihnen zu sagen, was sie für ihr Produkt bekommen. Das System, das wir jetzt haben, Frau Böse hatte jetzt angesprochen, sieht so aus, dass die Milch an die Molkerei abgegeben wird. Die Molkerei verkauft diese Milch und sagt den Bauern am Schluss, was übrig bleibt, abzüglich der eigenen Kosten und des eigenen Gewinns. Es wäre besser, einen festen Preis zu vereinbaren, sodass auch die Molkerei gezwungen ist, gegenüber dem Handel einen ordentlichen Preis zu erwirtschaften.
Der Bauernverband vertritt eine andere Position.
Also wie gesagt, es müssen beide leben, weil letztendlich auch die Molkerei gegenüber dem Handel ja auch Kontrakte abschließen muss. Ich stimme Frau Böse-Hart hier zu, dass dieser langfristige Kontrakt zum Tiefstpreis sicherlich keine unternehmerische Meisterleistung war. Ich stimme Ihnen auch zu, das als Delle zu bezeichnen. Ich weiß nicht, wer es war, ganz klar. Das war eine tiefe Krise, wie sie die Milchwirtschaft vorher auch noch nicht erlebt hat. Und ich bin aber trotzdem ganz optimistisch, wenn ich die Verwertung insbesondere der einzelnen Dinge wie Fett im Moment sehe. Es kommen ja schon die ersten Maulereien der Bäckereien, dass Butter zu teuer sei, dass wir, glaube ich, auf einem relativ stabilen Kurs liegen, was die Marktentwicklung angeht. Und denke ich, eher auf die 37 bis 39 Cent zusteuern. Da wird es immer noch lange dauern, bis man diese Delle ausgeglichen hat. Aber es wird auch letztendlich wieder dazu führen, dass die Betriebe wieder Gewinne machen.
Das Konzept ist völlig falsch gestrickt. Jeder Einzelne in dem System mag für sich logisch gehandelt haben. Auch die Molkereien haben für sich logisch gehandelt. Die Frage ist, welche Spielregeln setzen wir, welche Rahmenbedingungen lassen wir zu, innerhalb derer jeder handeln darf. Dass es so nicht bleiben kann, wie es ist, zeigt die Krise und die Auswüchse, die diese Krise letztendlich mitgebracht hat und vor allem auch die Schicksale auf den Betrieben, auf den Höfen und das Betriebesterben, das wir im Zusammenhang mit dieser Krise erleben mussten.
Genau darauf möchte ich gerne eingehen. Jetzt soll ein Landwirt zu Wort kommen, Klaus Schröder aus Deinstedt, der die Zukunft so sieht.
Ein großer Milchviehbetrieb, der meinetwegen irgendwann mal einen Stall gebaut hat für 600 Kühe und hat seine Produktion optimal im Griff. Dem reichen zum Beispiel 30 Cent. Und der kleine Bauer, der eigentlich 40 braucht, weil er eine schlechte Struktur hat, mal angenommen, er hätte die 40 Cent, dann ist er ja zufrieden. Aber was macht jetzt der Betrieb, der so eine 600 Kühe hält und der noch 10 Cent Luft hat? Der wird ja sofort den Bauantrag stellen und den nächsten Stall bauen. Und er wird sich sofort die nächsten Flächen pachten. Und er wird diesen kleinen Bauern irgendwann an die Wand drücken.
Thomas Dosch, was ist das Interesse der Landesregierung?
Unser Minister hat es immer wieder deutlich gesagt, Christian Meyer steht für eine flächendeckende Landwirtschaft, flächendeckende Milchviehhaltung. Wir brauchen die Milchviehhaltung, wenn wir beispielsweise für die Umwelt was tun wollen, wenn wir das Grünland erhalten wollen. Grünland ist wichtig, ökologisch wertvoll, können wir nur erhalten, wenn es sich für jemand auch lohnt, mit diesem Grünland zu arbeiten. Deshalb brauchen wir diese Betriebe. Es geht nicht alleine darum, die Milch zu haben. Wir brauchen die Betriebe hier vor Ort.
Wir brauchen die kleinen Betriebe.
Nein, wir brauchen Betriebe überhaupt, die wirtschaftlich in der Lage sind, Milch zu produzieren. Und das können sie eigentlich nur mit einem kostendeckenden Preis. Und da möchte ich auch Herrn Schröder widersprechen. Je größer die Kuhbetriebe werden, je mehr Geld muss ausgegeben werden für den Transport des Futters. Kühe sind nun mal Raufresser, die eben hauptsächlich Gras und eventuell auch Mais fressen. Und das heißt, dass das kann ich nicht in Pulverform den füttern wie Schweinen, sondern das muss ich wirklich herschaffen und das kostet Geld. Und von daher sind eben diese Betriebe, die man sagt so ab 230 Kühen, sind die nicht mehr rentabler als die davor liegen. Ich würde jetzt mal so sagen, so ein Betrieb, Familienbetrieb mit 120 Kühen, der ist gut ausgelastet und der muss in der Lage sein, seinen Familienunterhalt damit zu erstreiten. Und das sind auch Betriebe, was jetzt auch das Ministerium unterstützt, die auch nach Weidegang ihren Kühen anbieten können. Und das ist ja irgendwas, was auch die Gesellschaft wünscht. Wir wollen einfach eine vernünftige Tierhaltung haben. Und da gehört bei mir für die Kühe auch Weidegang dazu.
Herr Lüger, wo sehen Sie die Zukunft der kleinen Betriebe? Oder vielleicht definieren wir das auch mal. Was ist ein kleiner Betrieb?
Also das ist schwierig zu definieren. Also ich denke mal, wie Frau Böse-Hartje es sagt, der normale Familienbetrieb, der ohne fremde Arbeitskräfte auskommt, der vielleicht 80 bis 100 Kühe hält, das denke ich mal, ist auch ein Betrieb, der Zukunft hat. Es darf aber nicht dauerhaft sein, wie in der letzten Milchkrise, dass sich die Familien quasi selbst ausbeuten und mehr oder weniger noch Eintrittsgeld mit in den Stall bringen. Das muss in Zukunft hoffentlich durch verbesserte Warentermingeschäfte, vielleicht auch durch kürzere Laufzeiten von Kontrakten vermieden werden.
Herr Dosch.
Es ist ganz entscheidend, dass wir die Position der Milcherzeuger in dieser ganzen Kette stärken. Das ist das Wichtige. Und dazu gehört auch ein ordentlicher Preis. Das ist das Entscheidende. Wir haben jetzt eine Situation gehabt, dass die Molkereien von dem billigen Rohstoffpreis natürlich auch profitiert haben. Was meine ich damit? Gerade in Niedersachsen ist die Wirtschaft sehr exportorientiert. Wenn man mit anderen Ländern konkurrieren möchte, beispielsweise auf dem asiatischen Markt, dann ist es für eine Molkerei von Vorteil, wenn der Milchpreis nur bei 20 Cent liegt. Denn dann kann ich sogar mit den Anbietern aus Neuseeland konkurrieren. Und genau aus dem Grund hat beispielsweise der Botschafter Neuseelands bei unserem Minister Meyer hier in Hannover vorgesprochen, um sich über unsere Milchpolitik zu beschweren. Denn selbst neuseeländische Betriebe könnten gegen unsere Preise nicht mehr mithalten. Und das muss man sich so vorstellen, dass Neuseeland als das Land gilt, das eigentlich die Milch am günstigsten produzieren kann. Mit anderen Worten, wir leben auf Kosten unserer Bauern, auf Kosten anderer Bauern. Und letztendlich auf Kosten der gesamten Struktur, es bringt so nichts.
Wenn man jetzt diese Vielfalt möchte, große und kleine Betriebe nebeneinander, wie müsste die Politik sein?
Wir brauchen so eine Grundabsicherung. Das ist auch das Ziel, dass wir beispielsweise durch die Förderpolitik, die wir hier haben, gerade die kleineren Betriebe stärker stützen als große Betriebe. Es gibt eine stärkere Förderung für die ersten Hektare, als es jetzt beispielsweise für große Betriebe mit viel Hektar der Fall ist. Was fehlt im Moment in der ganzen Diskussion um die Förderung in der Agrarpolitik? Wir haben derzeit so gut wie keine Förderinstrumente, um eine tiergerechte Haltung von Tieren, eine artgerechte Haltung zu fördern und auch Tierhaltungsbetriebe zu stützen. Die ganze Förderpolitik ist ausgerichtet vor allem auf die Förderung von Fläche. Also wer viel Hektar hat, bekommt viel Geld, unabhängig davon, wie viele Tiere da drauf laufen.
Was die Flächenprämie angeht, leben natürlich auch auf größeren Betrieben mehrere Familien davon. Auf meinem Betrieb leben drei Familien von der Flächenprämie, in Anführungszeichen, die ich bekomme. Also insofern ist dieses Argument sicherlich nur bedingt, zieht das, weil es gibt sicherlich ein paar Größendegressionseffekte auch bei der Fläche, aber letztendlich leben da auch mehrere Familien von.
Jetzt möchte ich ein Problem ansprechen, von dem mancher Landwirt mir gesagt hat, es sei für ihn schlimmer als ein schlechter Milchpreis. Dazu noch einmal Alf Müller aus Ottersberg.
Ich will es jetzt einfach mal an dem Thema Glyphosat festmachen. Diese Diskussion über ein Mittel, das gute 30 Jahre alt ist und es ist niemand nachweislich daran erkrankt. Wenn für so ein Mittel in einer Gesellschaft, die Nikotin und Alkohol nicht verbietet, ein ganzer Berufsstand durchs Dorf gejagt wird, dann ist das für mich schon sehr bedenklich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich einen arbeitsreichen Tag vor mir habe und am Abend sagen kann, ich weiß nicht, wie viel ich verdient habe. Und das für eine Gesellschaft tue, die eigentlich der Meinung ist, dass ich sie vergiften will, dann ist das nicht mein Ding mehr. Ich möchte einfach nicht mehr Buhmann dieser Nation sein.
Ricarda Rabe, Sie sind Landwirtschaftspastorin, also auch Seelsorgerin. Was bekommen Sie zu hören, wenn Sie im Land unterwegs sind?
Die Landwirte fühlen sich von vielen Seiten unter Druck gesetzt. Das eine ist das, was wir eben schon hatten, die Frage der viel zu niedrigen Preise, die in den letzten 2 Jahren viele Höfe an den Rand der Existenz gebracht oder auch darüber hinaus getrieben haben. Das zweite ist natürlich die reine Arbeit, die auch eine Menge ist. Das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen, gerade wenn man selber nicht in der Landwirtschaft tätig ist, wie viel Arbeit das ist. Und das Dritte ist eine Gesellschaft, die meint, beurteilen zu können, wie Landwirtschaft zu sein hat, obwohl sie ganz oft ganz, ganz weit davon weg ist und die Bilder im Kopf hat. Zum einen, sage ich gerne mal so Bullabü-Bilder, also so Bilderbuch-Sachen, und zum anderen die Horrorbilder, die ja auch immer mal wieder im Fernsehen oder in den sozialen Medien zu sehen sind und wo wir alle wissen, dass nicht jedes dieser Bilder echt ist. Also Druck von vielen Seiten, und das ist für Landwirte eine ganz neue Erfahrung. Und diese Drücke von verschiedenen Seiten führen dann auch dazu, dass mancher sagt, ich halte es nicht mehr aus, ich kann nicht mehr.
Andererseits habe ich bei Gesprächen mit Landwirten gehört, die dem Landvolk vorwerfen, wir können einfach keine Fehler zugeben. Und dadurch kommt es auch immer wieder zu diesen Konfrontationen. Das zitiere ich jetzt.
Gut, das mögen diese Landwirte jetzt so wahrgenommen haben. Wer da genau in unsere schriftlichen Ausarbeitungen zu unserem Selbstverständnis reinguckt, der sagt ganz klar, wir stellen uns nicht vor schwarze Schafe. Wir stellen uns nicht vor Leute, die das Gesetz brechen. Das funktioniert einfach nicht. Aber wir haben eben als Landwirte das Recht, auch Mittel einzusetzen, die zugelassen sind, die lange geprüft sind, und die müssen und wollen wir einsetzen, damit wir auch hochwertige Produkte herstellen können. Und ich sage es auch ganz offen, ich fühle mich gut, wenn ich mit meinem Düngerstreuer oder mit meiner Spritze über das Feld fahre und ich weiß, ich tue den Pflanzen was Gutes gegen einen Pilz und helfe den Pflanzen, dass sie gut wachsen können.
Frau Rabe?
Ich würde noch mal gerne auf Ihre Frage eben eingehen, ob das Landvolk da auch genug Fehler zugibt. Ich weiß, dass intern so manchem Landwirt auch von seinen Berufskollegen immer mal wieder auf die Füße getreten wird und gesagt wird, das geht nicht, was du so machst. Aber da ist immer noch eine große Scheu, weil man natürlich auch im gleichen Dorf dann oftmals wohnt und sich jeden Tag wieder begegnen soll und muss. Und man dann es nicht so gerne tut, dass man in die Konfrontation geht. Das ist ein Teil des Lebens auf dem Land, dass man manchen Konflikt lieber umschifft, weil man weiß, man lebt sein Leben lang miteinander. Manchmal wäre es sehr hilfreich, wenn dann jemand von etwas weiter außen käme und dem sogenannten schwarzen Schaf, ich finde das ein bisschen verniedlichenden Ausdruck, also demjenigen, der die Gesetze übertritt, nennen wir das doch mal ganz klar beim Namen, dem deutlich sagt, hier ist die Grenze und wir stehen nicht mehr zu dir. Wenn du hier weitermachst, bist du außen vor und dann muss auch der Gesetzgeber seine Möglichkeiten einsetzen, zu sagen, und jetzt ist Stopp.
Herr Dosch?
Also es ist in der Tat so, dass ich auch beim Berufsstand da einen Wandel erkenne. Das heißt also im direkten Dialog jetzt beispielsweise zwischen Landvolk und Landwirtschaftsministerium, glaube ich, pflegen wir einen sehr offenen Ton. Wenn ich mir andere Organisationen anschaue, Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft, die sich mittlerweile auch viel kritischer mit dem auseinandersetzt, was ist, denke ich, öffnet sich da etwas. Trotzdem glaube ich, dass wir einen viel offeneren Umgang mit den Herausforderungen brauchen. Wir brauchen Innovationen, wir gehen nach vorne, und wenn sich die Herausforderungen verändern, dann müssen wir das offen miteinander diskutieren. Es nützt aber nichts, wenn sich die Landwirte, und da sehe ich manchmal auch das Landvolk stark in der Verantwortung, alleine auf den Widerstand beschränken und sich sozusagen nur zum Opfer definieren. Denn das nimmt auch den Mut, um gemeinsam nach vorne zu schauen, wie es denn besser gemacht werden könnte.
Frau Rabe, das ist genau das, was ich denke, was sich verändern muss. Dieses schwarze Peterspiel nenne ich das gerne, das immer sagt, der andere ist schuld, der andere muss sich zuerst verändern. Wenn der sich ändert, dann wird bei mir alles besser. Nein, ich muss bei mir selber gucken. Und das fängt bei jedem Einzelnen an, bei jedem Verbraucher, der in den Markt geht und vorher draußen sagt, ich kaufe bio, ökologisch, regional, was auch immer, und drinnen nach dem Billigsten dann doch greift. Da ist der Handel mit im Spiel, da sind die vor- und nachgelagerten Bereiche, die Politik, die landwirtschaftlichen Berufsverbände, alles ist mit dabei. Aber es geht nicht darum, immer mit dem Finger auf die anderen zu zeigen, sondern es geht darum zu gucken, was kann ich selbst ändern, was kann ich dazu beitragen, dass das System so wird, dass wir alle davon gut leben können.
Ich nehme ja seit ungefähr 2 Jahren auch an der Initiative Tierwohl teil. Und mache das auch so, dass ich meine ökonomischen Zahlen kontrolliert habe und ich fahre nicht schlechter, als wenn ich nicht teilgenommen hätte. Und ich finde diese Idee eigentlich sehr spannend, weil wir den Staat außen vor lassen. Der Staat hat also noch nie Markt gekonnt. Der Staat kann keinen Markt.
Herr Löhr, wir sind ganz nah beieinander. Also von dem Tierwohlzeichen, das Bundesminister Schmidt sich da hat einfallen lassen, sind wenige überzeugt. Ich bin überhaupt nicht von überzeugt. So ein Premium-Label zu schaffen, ist nicht Aufgabe des Staates. Was der Staat aber kann, er kann das, was er für schlecht hält, ordnungsrechtlich ausschließen. Und das, was er zulässt, das kann er neutral kennzeichnen, so wie wir es bei den Eiern gemacht haben. Das heißt, der Konsument darf dann entscheiden, wofür er seine Präferenz entwickelt, was er kaufen möchte. Was wir zusätzlich machen können, als Politik, als Staat, gemeinsam mit der Wirtschaft Initiativen anschieben. Ich nenne das Beispiel der Kennzeichnung für Weidemilch. Niedersachsen ist das Bundesland, das die meisten Kühe auf der Weide hat, weit über Bayern. Was machen wir daraus? Bislang nichts. Jetzt haben wir eine gemeinsame Initiative mit der Wirtschaft ergriffen. Das Landvolk ist dabei, aber auch Naturschutzverbände sind dabei, Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, die Organisation, die für die Frau Böse-Harte steht, der BDM. Und wir alle haben eine Weidecharta verfasst und definiert, was Weidemilch bedeutet. Und jetzt gibt es ein Weidelabel pro Weideland. Und der Handel ist sehr interessiert dran, von den namhaften Supermärkten bis hin zu Discountern, wollen diese Milch mit diesem Label am Markt anbieten, zu einem höheren Preis. Und schon habe ich eine Differenzierung und habe auch was für die getan, die mit einem Mehraufwand ihre Tiere auf die Weide bringen.
Das war unser Thema am Donnerstagabend. Landwirte unter Druck. Die Milchkrise ist noch nicht vorbei. Nachhören können Sie diese Sendung ab sofort im Internet unter www.ndr.de/unser-thema. Meiner Kollegin Katrin Bäumer danke ich für die technische Begleitung und Ihnen danke ich für Ihr Interesse. Am Mikrofon verabschiedet sich Brigitte Lehnhoff.